bei euch, bei Ihnen zu sein, hier in dem herrlichen Coburger Land, in dem neuen Gemeindezentrum, das mich sehr beeindruckt und ich ja das so von der Ferne mit beobachtet habe, denn meine Frau und ich waren hier von 91 bis 95 hier im Coburger Land. Ich habe studiert, meine Frau hat gearbeitet in der Apotheke und wir waren hier ganz fest in der Gemeinde, verwurzelt natürlich nicht, hier in diesem Gebäude, noch in der Stadt. Und die Zeit hat uns sehr geprägt, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie Menschen dazugekommen sind und von Jesus gehört haben, bewusst diesen Schritt gegangen sind, sich für Jesus entschieden haben. Da habe ich erst mal für mich gemerkt, was es bedeutet, ja, in einer guten, funktionierenden Gemeinde zu sein. Das war so ein, sage ich mal, Höhepunkt in meinem Christsein. Ich bin von Kindesbein an christlich erzogen worden. Also man sagt auch christlich sozialisiert. Er hat Vorteile, Nachteile, vor allem Vorteile. Meine Eltern haben mir sehr den christlichen Glauben vorgelebt. Bin ihnen da sehr dankbar. Und ich habe dann in meiner Jugendzeit mich bewusst für Jesus Christus entschieden, in einer Jugendfreizeit. Da habe ich gemerkt, ich kann nicht einfach nur so als Christ mitleben, sondern wirklich auch eine Entscheidung treffen, so wie Gott uns das anbietet und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, der kommt zum Vater. Und das habe ich dann festgemacht. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Ich kann es nicht an einem Datum sagen. Ja, das so ganz kurz über meine Person. Von Beruf her gelernter Forstarbeiter, also man nennt es auch Forstwirt. Habe viele Jahre im Wald gearbeitet, hänge immer noch ein bisschen am Wald, am Holz machen. Aber nach der Wende durfte ich dann studieren und das habe ich ja hier in Coburg erlebt. Sozialpädagogik und bin dann viel unterwegs gewesen, habe verschiedene Einrichtungen geleitet. Bin jetzt in Meiningen, also es ist, sage ich mal, 20 Kilometer von Suhl entfernt oder von Coburg, 40, 50 glaube ich. Und arbeite in der Hospiz- und Palliativversorgung, leite dort ein stationäres Hospiz. Und bin ja für den Aufbau der Palliativversorgung und vor allem für die Versorgung von schwerkranken, sterbenden Menschen zuständig. Bin sehr dankbar, diese Aufgabe zu haben. 2 Kinder, verheiratet und 53 Jahre. Vater, Sohn und wer war der Dritte nochmal? Ja, heute ist Pfingstsonntag und was morgen? Gratis ein willkommener Feiertag dazu. Dieser 5:05 Gottesdienst beschäftigt sich. Ich habe einfach die Möglichkeit, euch da was zu erzählen über den Heiligen Geist. Ja, wer war der Dritte? Ist doch klar, wurde jetzt schon x-mal benannt. Ist doch keine Frage, es ist der Heilige Geist. Denn das hört man ja überall. In der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst oder auch wenn gebetet wird oder es wird gesegnet. Mal ein Gebäude oder Menschen oder eine oder in der Veranstaltung, da wird es benannt, im Vater des Sohnes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was hat das eigentlich mit Pfingsten zu tun? Ich hatte eigentlich vor, aber ich habe es dann irgendwie nicht hinbekommen. Und jetzt mache ich es einfach so. Ich glaube, solche Antworten wären dann gekommen. Wenn man jetzt in die Fußgängerzone geht, in Coburg oder auch in Suhl, daher komme ich, und die Leute befragt, was denkst du über Pfingsten, was fällt dir dazu ein? Ja, da können verschiedene Fragen oder auch Antworten kommen. Zum Beispiel, ach, endlich ein verlängertes Wochenende, freie Zeit zum Erholen, endlich mal chillen, Kurzurlaub, auftanken. Endlich frei haben, weg vom Berufsalltag, vom Stress, Freunde treffen, etwas Schönes, gemeinsames Unternehmen. Da war doch ein besonderes Ereignis der Christen. Die haben da irgendwas erlebt, so was Mysteriöses, was Übernatürliches vielleicht auch irgendwie. Irgendwas, kann ich nicht ganz verstehen, Durchgeknalltes. Da war doch was, fällt mir jetzt gar nicht ein, könnte auch eine Antwort gewesen sein. Ich glaube, die Antwort würde auch kommen, da war etwas mit dem Heiligen Geist. Was macht Pfingsten mit dir? Ist es für dich einfach nur ein Feiertag? Traditionell mit Gottesdienst und ein bisschen mehr? Oder vielleicht ist es was anderes? Pfingsten, was ist wirklich passiert? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Konferenz, Menschen verschiedener Nationen haben sich versammelt. Es wird ein berühmter Redner erwartet, der zum Thema Heilung sprechen wird. Die Zuhörer, auch Sie, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in dieser Konferenz, warten erwartungsvoll, hoffen, dass der Redner wie angekündigt das erfolgsversprechende Patentrezept mitbringt. 1:1 in der Umsetzung mit 100%igem Heilungserfolg. Sie selbst mit Ihrer Lebensunruhe, mit Ihrer permanenten Traurigkeit, mit Ihrer Sinnsuche nach Gerechtigkeit und wirklicher Lebenserfüllung. Sie warten und warten und der Redner kommt einfach nicht. Und plötzlich erfüllt sich der Raum von einem Wind von oben runter. Alle hören ein seltsames Rauschen. Es ist fast so, als wenn ein großer Ventilator eingeschaltet ist. Und was passiert dann über ihn und im weiteren Publikum? Da setzt sich auf einmal so eine Art Feuerflamme auf die Köpfe. Und was erleben sie? Sie erleben eine Wärme, plötzlich Glücksgefühle. Und sie erleben, wie in dem Raum sich ihr Körper, ihr Geist, ihre Seele, dass da irgendwie so eine Durchflutung von heilender Kraft in sie hineinströmt. Plötzlich verschwindet ihre Traurigkeit, sie ist wie weggeblasen. Sie erleben plötzlich tiefe Freude, Hoffnung und auf einmal schauen sie auf den Nächsten und sehen plötzlich den Nächsten. Sie schauen sie nicht auf sich, sie sehen den Nächsten. Sie spüren auf einmal Liebe für den Nächsten. Und sie spüren auch so einen Wandel in dem Raum der Menschen. Und auf einmal verstehen sich alle, ob gesprochen oder nicht gesprochen, ist einmal so eine tiefe Freude plötzlich da. Und es wird auch untereinander gezeigt. Und es behält sich, und es wird nicht für sich behalten, sie behalten das nicht für sich. Plötzlich umarmen sich die Menschen, sie tanzen vor Freude und es ist ein Fest. Ist es so passiert? Nein, nicht ganz so, es ist nicht ganz so passiert, aber so ähnlich. Im Neuen Testament berichten ja Zeitzeugen, was da passiert ist. Sie wissen ja, die Geschichte von Jesu, nachdem Jesus zu Tode verurteilt wurde über die Kreuzigung, das war ja Karfreitag, am dritten Tage auferstand, das war der Ostersonntag, er nochmal danach zu seinen Begleitern ging, zu seinen Anhängern, das waren die Jünger, ihn nochmal begegnete und sie auf die Zeit ohne ihn vorbereitete und sagte, bevor ich zum Vater gehe, gen Himmel fahre, das ist Christi Himmelfahrt, werde ich euch etwas senden. Seid nicht traurig, ich werde euch jemanden schicken, der euch tröstet, der euch alles lehren wird und euch auch erinnern wird, was ich euch gesagt habe, was ich euch auch noch sagen werde, was auch noch kommt. Und den ich euch schicken werde, der wird für euch sprechen und euch beistehen, richtig für euch da sein, egal was kommt. Und das passiert durch ein Wunder. Der Heilige Geist kommt. Und die Bibel im Neuen Testament berichtet von diesem Wunder, von diesem Pfingsttag. Da trafen sich zum jüdischen Pfingstfest alle Freunde Jesu und waren wieder beieinander, sprachen miteinander und erzählten sich von den letzten Tagen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sich die Jünger versammelt hatten. Dann sahen sie etwas wie eine Art züngelndes Feuer, das auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden versammelt aus aller Welt. Sie hatten sich niedergelassen. Und als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer eigenen Muttersprache reden. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Greder, Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, ach, die haben doch noch viel zu viel getrunken. Und da erhob sich einer, der Petrus, einer aus der Menge, ein Anhänger Jesu, und er sagte in die Menge rein, hört her, ihr Leute aus Judäa und ihre Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst am Morgen um 9 Uhr. Nein, hier erfüllt sich, was Gott vorausgesagt hat. Und Gott spricht in den letzten Tagen, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und wer dann den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Schon eine aufregende, eine Geschichte, nicht alltäglich. Die in der Fußgängerzone würden sagen, durchgeknallt, hab wirklich einen zu sehr gehoben, vielleicht auch bekifft, irgendwelche Flammen zu sehen. Nein, es haben viele Zeugen es bekannt. Und das ist festgehalten in der Bibel, im Neuen Testament. Was ist passiert? Die Anhänger Jesu, also die Jünger, die waren wirklich überzeugt. So wie Jesus das versprochen hat, wird sein Geist kommen und sie erfüllen. Und so passiert es auch am Pfingsttag. Es kam etwas Neues und das war nicht verborgen. Nein, es passierte in der Gemeinschaft der Jünger. Der Geist Gottes erfüllte die Jünger. Die Gegenwart des Geistes war wie ein Naturvorgang. Das ist auch interessant. Es ist nicht einfach so passiert. Es hat was mit einem Naturvorgang zu tun. Geist und Wind gehören da zusammen. So kam der Geist mit einem Rauschen, das einen an einen starken Wind erinnert. Der Wind bewegte sich vom Himmel her und fuhr in das Haus, in dem die Jünger versammelt waren. Das zweite Zeichen des Geistes war das Feuer. Kleine Flammen setzten sich auf die Jünger. Das Feuer, sichtbar für das Auge, wie das Rauschen des Windes, hörbar für das Ohr. Geist und Feuer stellt die Kraft Gottes dar, seine durchdringende Kraft, mit Wärme verbunden und mit Licht verbunden. Der Geist umfing nicht nur die Jünger von außen, er durchdrang sie auch in das Innere. Und so wurden die Jünger Eigentum Gottes, denn sie waren bereit, Gott anzugehören, das eigene Leben dem Vater zu schenken. Und die Jünger wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie begannen, besondere Dinge von Gott zu erzählen. Nicht aus sich heraus, nur aus dem Antrieb Gottes. Es flossen Gottes Gedanken in ihre Gedanken und so wirkte sein Wort. Die Jünger sprachen aus, was sie von Gott empfangen hatten. Die Jünger beteten Gott an und dankten ihm als Schöpfer dieser Erde, verherrlichten seinen Namen, weil er groß und mächtig ist, weil er als Gott Mensch wurde und sich für die Menschen geopfert hat, damit du nicht verloren gehst, sondern gerettet wirst und einmal bei Gott vollkommen sein kannst, geheilt, wirklich geheilt bei ihm sein kannst, auf Ewigkeit. Können wir uns nicht vorstellen. Auf ewig, geheilt, beim Vater ankommen. Und das erlebten die Jünger. Sie wurden so ergriffen durch den Heiligen Geist, dass diese Hoffnung, die durch Jesus Christus in sie hineingepflanzt wurde, verschaffte eine große Freiheit für die Jünger, für ihren Auftrag. Der Vater hat, also im Sinne von Jesus Christus, die Jünger verlassen. Nein, er hat sie nicht verlassen, er hat sie wirklich nicht verlassen, denn sein Geist war jetzt bei ihnen und war so verbunden mit einem, wie ein Seil, ein dickes Tau, was niemand zerschneiden kann. So sind die Jünger verbunden, waren sie verbunden mit Jesus Christus und so mit dem Vater über den Heiligen Geist. So sind wir auch verbunden, die voll des Herzens sind und sagen, Herr, du bist mein Gott. Ich bete dich an und ich bitte dich, dass du mich führst durch deinen Heiligen Geist. So sind wir mit Jesus Christus und mit dem Vater auch verbunden. Die Jünger wurden durch den Heiligen Geist beauftragt, Gott und den Menschen zu dienen, den Menschen vom Leben mit Gott zu erzählen und sie zu ermutigen, das Leben, das eigene Leben in Ordnung zu bringen und das Leben nach Gottes Geboten auszurichten. Denn die Jünger waren so stark von der Liebe und von der Hoffnung, von der Kraft Gottes ergriffen, und die konnten gar nicht anders, als davon zu erzählen. Die haben sich nicht überlegt, wie kann ich es dem jetzt sagen? Nee, der Geist wirkt in ihnen und es sprudelte nur so hinaus. Das war damals, es wurde aber so festgehalten und das ist wahr und in der Bibel im Neuen Testament nachzulesen und wirkt bis heute, dass Gott seinen Heilsplan für uns bereithält, für mich, für dich. Wir brauchen einfach nur zugreifen, denn es ist einfach, ein Ja zu sagen, aber diesen Schritt zu gehen. Was hat eigentlich der Heilige Geist für eine Funktion, für eine Aufgabe? Es wurde ja schon im Quiz benannt und ich möchte trotzdem nochmal gemeinsam mit euch ins Neue Testament schauen. Wo haben wir eigentlich Begegnung mit dem Heiligen Geist? Und was sagt die Bibel so über den Heiligen Geist? Also es ist ein unerschöpfliches Thema. Also ich habe mal die Konkordanz aufgeschlagen und habe gesagt, wow, wie kann ich mich auf einen Punkt oder auf kleinere Punkte konzentrieren? Der Geist Gottes durchwandert das die ganze Bibel und ist ein Zentrum im Glauben. Zum Beispiel im Neuen Testament, da wird da beschrieben, dass Menschen, die das Wort der Wahrheit gehört haben, also das Wort Gottes und es annehmen und es ernst meinen mit Gott und sich auf ihn einlassen, also sich gerufen fühlen und eine bewusste Umkehr erleben und sich Gott hingeben und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Die haben ein Bedürfnis und das kommt vom Geist Gottes, sich taufen zu lassen, im Namen des Vaters und des Sohnes sich taufen zu lassen. Mit dieser Lebensübergabe an Jesus Christus wird die Taufe oder besiegelt die Taufe fest diesen Schritt. Jetzt ist der Mensch ein Kind Gottes. Er hat den Heiligen Geist. Und es erlöst von Tod und Schuld, gerettet zur Vergebung und hat das ewige Leben. Und dieser Schritt wird immer wieder, wer diesen Schritt gegangen ist, wird immer wieder daran erinnert und bestätigt, du bist ein Kind Gottes. Dich kann niemand aus den Händen Gottes reißen. Das bewirkt der Heilige Geist. Und natürlich durch ein Wort, was mir da so eingefallen ist. Jesus hat ja mal gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, bis an der Weltende. Wir können sonst wohin fliehen, nicht im Negativen, vielleicht von Gott weglaufen, aber in seiner Güte, in seiner Treue läuft uns Gott hinterher und trägt uns, er hält uns auf unserer Flucht. Und der Geist erinnert uns immer wieder daran, du bist gerufen, du bist ein Kind, du darfst wieder zu Gott kommen, du darfst zum Vater kommen. Ich habe im letzten Gottesdienst in Greifswald meiner Familie eine Taufe erlebt. Und zwar eine Iranerin wurde getauft. Diese Taufe hat mich so bewegt, ich habe wirklich geweint. Sie war Grundschullehrerin in ihrem Land und musste unter anderem auch den im Rahmen des nicht so Religionsunterricht, aber so ähnlich, den Koran vermitteln an die Kinder. Und sie hat gemerkt, sie kann das gar nicht leben, was sie weitergibt. Es hat sie so unruhig gemacht. Und die Nasrim, so heißt die Frau, hat dann gesagt, ich muss jetzt was finden, was mich beruhigt, was mich trägt. Und hat dann so angefangen, die Tora zu lesen. Über viele Wege ist sie nach Deutschland gekommen, über die Flüchtlingswelle, und ist in eine christliche Gemeinde gekommen und hat da die Liebe Gottes erlebt. Sie wurde empfangen, sie hat gesehen, wie die Menschen untereinander sind, hat dann angefangen, die Bibel zu lesen und hat einfach gemerkt, das, was sie in der Tora auch gelesen hat und was sie in der Bibel gelesen hat, was sie nur im Verstand registriert hat und verstanden hat und gesagt hat, das möchte ich, das wurde durch die Liebe in der Gemeinde untereinander und zu ihr, ging ins Herz. Und sie ist ein Kind Gottes geworden. Sie hat sich in der Gemeinde bekannt zu Jesus Christus, hat sich taufen lassen. Einfach berührend, einfach schön. Der Heilige Geist, so zusammengefasst, erlöst, besiegelt, bestätigt, erneuert. Müsste jetzt hier so eine PowerPoint haben, das nochmal anzuzeigen. Aber das ist so ein Punkt, was mich so anspricht. Er erlöst und er besiegelt. Er sagt immer wieder, du bist mein Kind. Und er bestätigt und er erneuert. Er bringt uns weiter zu Gott. Es wird nie zu Ende sein mit unserer Entwicklung. Im Römer 8, der nächste Punkt, heißt es, das Leben ohne den Geist heißt getrennt sein von Gott, verloren zu sein. Das Leben im und mit dem Geist führt zum ewigen Leben. Und das kann ich nur Ihnen weitergeben. Gott ruft uns Menschen und wer ihn anruft, der bekommt von Gott eine Antwort. Denn dahinter steht Rettung. Gott nimmt mich, Gott nimmt dich ernst in den Fragen, auch als Kind Gottes. Und da auch ganz besonders, wer auf der Suche ist, ruf einfach Gott an. Er wird dir antworten und du wirst dich wundern im positiven Sinne. Ich kann es nur bekennen bezeugen durch mein eigenes Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Gott zu leben. Ich bin so dankbar, dass ich das erlebt habe und vorgelebt wurde durch meine Eltern. Denn ich habe so ein Fundament. Ich stehe so auf einem Fundament, Jesus Christus. Dahinter steht Geborgenheit, Vergebung, eine unversiegbare Lebensquelle. Und ich weiß, mein Leben hat ein Ziel. Und Gott gebraucht mich hier auf dieser Welt. Ich bin nicht für umsonst hier. Ich habe wirklich was zu tun hier. Und es macht Spaß, wo Gott mich einsetzt. Beruflicherseits habe ich gesprochen zu meinem Herrn und gesagt, die Arbeitszeit ist die kostbarste Zeit im Leben. Herr, führe mich dahin, wo du mich gebrauchen kannst, wo ich auch als Kind Gottes gesehen werde, wo dein Name erkannt wird, so wie es in der Bibel steht, dass die Menschen aus mir herauslesen, ein Brief Christi sein. Ich habe mich nie beworben. 1, 2, 3, 4 Stellen. Wurde immerhin berufen. Einfach so, bin ich so dankbar, meine Haltung und wie Gott dann antwortet und sagt, Kind, ich brauche dich, jetzt ist Schluss, jetzt gehst du zum Nächsten. So ist mein Berufsweg auch mit der Familie dann gelaufen. Denn das Schönste kommt zum Schluss. Paulus hat mal gesagt, denn ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleben, ob Schönes oder auch nicht Schönes, er spricht das anders aus, erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Klasse. Zusammengefasst, der Geist ruft uns zur Umkehr, zur Lebenswende hin zum Vater, vom Verlorensein zur Rettung. Dann ist auch ein ganz entscheidender Punkt im Neuen Testament, davon wurde auch vorhin kurz gesprochen, was der Geist ist. Der ist Kraft, der ist Liebe, der ist Besonnenheit. Er ist nicht Verzagtheit und nicht Angst. Er ist kein Geist des Knechtes, also kein knechtischer Geist, der uns knebelt, der uns gefangen hält, der uns konditioniert, der uns auch, wenn ich christlich sozialisiert wurde, daran festhalten muss. Nein, er will mich befreien von den Fängen, die wir hier auch überall leben. Ob das in der Familie ist, ob das in der Gemeinde ist. Es ist ein Glaube in Freiheit. Und das bestätigt die Bibel mit dem, das ist ein guter Vergleich, denn ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, einen kindlichen. Und dahinter steht, ihr ruft zum Vater, Abba, Abba, lieber Vater. Das ist eine Liebesbeziehung. Da geht die Post ab. Da ist echte Vertrautheit da. Ihr wisst alle, und das weiß ich auch, wie Kinder leben, wie Kinder glauben, wie Kinder denken. Ich habe das so erlebt. Ich habe viel von meinen Kindern gelernt. Es war köstlich, sie zu beobachten, wie sie den Glauben so erlebt haben. Ich habe gelernt von meinen Kindern. Ich denke, das ist ein bisschen so damit gemeint, dass Gott sagt, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen mit. Nicht naiv, aber mit einer Offenheit, mit einer Lebendigkeit, mit einer Kreativität. Kinder sind sowas von kreativ. Und schauen wir mal so in die älteren Semester, was so bei uns abgeht. Wir können von den Kindern lernen. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Das dürft ihr immer wieder euch sagen und auch zu Gott reden. Abba, lieber Vater, erneuere du meine Beziehung, meine Liebesbeziehung zu dir. Ich habe vorhin so ganz kurz die Angst oder den Angstgedanken erwähnt. Und ich als Vorgesetzter im Hospiz habe mit vielen Mitarbeitern zu tun. Man muss auch viele Personalgespräche führen und auch unangenehme Personalgespräche. Und da merke ich auch, dass das keine einfache Sache ist, kann sich jeder vorstellen. Und da ist es doch wichtig, erstens mal offen, klar, mit Besonnenheit und mit Liebe aber auch zu reden. Das kann ich nicht einfach so. Ich kann es nur, weil ich vor dem Gespräch sage, Herr, ich brauche deine Führung, ich brauche deine Gesprächsführung. Ich habe viel gelernt, wie man Personalgespräche führt. Aber ich brauche jetzt deine Führung. Und ich bitte dich um deinen Geist. Führe du mich in meine Gedanken, meine Zunge. Und ich habe Angst. Gib mir Freiheit, Dinge auch auszusprechen, die ausgesprochen werden müssen. Gib mir Mut und Klarheit, konkrete Dinge zu benennen. Ich erlebe es immer wieder, wie Gott mich da durchführt. Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist, der uns da, der mich da auch durchführt, ganz praktisch in meiner Arbeit. Die Kinder Gottes, das sind ja Nachfolger Jesu. Und da sagt auch, und da steht das fest im Neuen Testament, dass sie sich nicht Sorgen brauchen. Die Nachfolger Jesu brauchen sich nicht Sorgen. Ich denke, das ist uns allen irgendwie bekannt, dass wir unsere Sorge auf Jesu werfen können. Ist aber gar nicht so einfach, diesen Schritt zu gehen. Aber hier geht es mehr darum, wenn wir etwas sagen sollen, in einer bestimmten Situation, über Gott reden oder wo wir auch sind, dann sagt im Markus, der, ich weiß jetzt gar nicht, wer das sagt, er sagt jedenfalls, sorgt euch nicht, denn wenn die Zeit kommt, wird der Heilige Geist durch euch reden. Und hier geht es vor allem um den Heilsplan Gottes, über das Rettungsangebot für uns Menschen. Denn ich bin da, der durch euch sprechen wird, der lehren wird, der euch erinnern wird, der euch sagt, das, was ich gerne weitergeben möchte. Und ich erlebe das wirklich in meinem, also im Leben, wenn ich da zurückschaue, immer wieder vor Vorträgen, Moderation in Gottesdiensten. Da bin ich auch innerlich sehr aufgewühlt und sage, oh Herr, führe mich, gib mir das richtige Wort. Du wirst sprechen durch mich, das hast du mir versprochen, durch deinen Heiligen Geist. Und ich werde beschenkt. Ich werde beschenkt. Ein kleines Beispiel, Benefizveranstaltung in Meiningen. Es singt ein großer Chor, Ärztechor. Und ich moderiere das ganze Ding. Und dann da und dort Ansagen gemacht. Und dann ging es aber um den Dank und so einen Abschluss zu finden. Im Chor wurden auch Gedichte gelesen und unter anderem ein Psalm, 103 war es, glaube ich. Und der hat mich so angesprochen und das war für mich der Aufhänger. Das war für mich, wie der Geist Gottes mich auf das genau gebracht hat, was ich auch sagen soll. Nicht einfach irgendwas rumlabern, so ein Dank einfach nur, sondern ich habe mich bezogen auf das, was in dem Psalm 103 in die Menge gesagt wurde. Und ich habe gemerkt, wie Gott mir die richtigen Worte gegeben hat. Im Nachgang hat man mir gesagt, das war genau richtig, was du jetzt gesagt hast. Ich wusste nicht, wem ich was gesagt habe, wie angekommen ist, entscheidend war, dass der Heilige Geist mich geführt hat und ich war dankbar. Mein tägliches Morgengebet ist, Herr, dein Geist soll mich heute führen. Ich bin gespannt, was heute kommt. Und es ist immer wieder eine aufregende Sache. Und es ist wirklich so. Es geht drunter und drüber. Aber ich weiß, ich habe meinen Tag in Gottes Hand gelegt und es kann nur gut werden. Und er wird mir zur rechten Zeit das geben, was ich tun soll, was ich mache oder auch nicht machen soll. Er erinnert vor allem dran. Und da muss ich wirklich bekennen, ich soll schon seit langem einen Nachbarn besuchen, der nicht mehr dort wohnt, der woanders hingezogen ist. Und ich habe es immer noch nicht getan. Und durch die Nachbarin, die noch dort wohnt, die hat mich schon das zweite Mal angesprochen, Konrad, hast du denn den Rüdiger schon besucht? Auweia. Und ich muss bekennen, Gott hat mich schon so oft durch seinen Geist erinnert. Und ich habe es nicht getan. Also ungehorsam. Der Heilige Geist, zusammengefasst, lehrt, er erinnert, er spricht uns an, er bekennt auch. Er ist Zeuge für Jesus Christus. Er erfüllt das Herz, er ist richtig bei uns. Und er steht uns bei. Und er mahnt natürlich auch. Was mir auch sehr nahe gegangen ist, was in der Bibel fest verankert ist, da heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude mit dem Heiligen Geist. Der Gott der Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Euer Leib soll ein Tempel Gottes sein. Und das hat selbst Jesus erlebt und er pries Gott und er dankte Gott. Und das macht man nicht einfach so. Da ist ein Brennen da, eine Freude da. Und das schenkt uns der Heilige Geist, dass wir dankbar sind, dass Gott für uns da ist, dass er uns erlöst hat, dass er einen Weg für uns bereitet hat zu ihm, zur Ewigkeit. Der Heilige Geist, zusammengefasst, erfüllt uns mit Freude und mit wirklichem Frieden. Er weckt uns in uns Dankbarkeit für den Retter Gottes. Was auch noch interessant ist, was in der Bibel steht, dass wir Gott bitten dürfen. Wir können, was wir auf dem Herzen haben, ihm durch das Gebet mitteilen. Und dafür haben wir den Heiligen Geist. Wir können unser Anliegen Gott vortragen. Denn Jesus hat mal gesagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird euch die Tür öffnen. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und da heißt es weiter, welcher Vater wird seinem Kind eine Schlange geben, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion geben, wenn er um ein Ei bittet? Wir Menschen sind von Grund an böse, steht in der Bibel, kann ich nur bekennen. Trotzdem würden wir unseren Kindern nicht irgendwas Schlechtes überreichen oder sie hinters Licht führen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die darum bitten? Am Freitag wollte ich 2:30 nach Hause. Mir gesagt, Herr, ich brauche die Zeit, ich muss mich für die Predigt vorbereiten. Was ist passiert? Ein Pfarrer im Ruhestand kam zu mir und sagt, Konrad, mir haben Sie gerade die Tasche geklaut. Das war außerhalb vom Sozialwerk auf den Bänken und hat da ein bisschen die Sonne genossen, ist eingeschlafen. Die Tasche lag neben ihm und dann war es auf einmal weg. Und ich habe dann gebetet, habe gesagt, Herr, durch deinen Geist führe du mich dahin, zu dem Täter, zu der Tasche. Und über viele, viele Ecken, 2 Stunden lang hat es gedauert, war die Tasche wieder da. Ich kann jetzt die Geschichte nicht ganz erzählen, Zeit drängt. das war nicht Zufall. Ich bin wirklich so mit dieser Haltung auf die Suche gegangen und habe das ganze Netzwerk in Bewegung gesetzt, damit die Tasche wieder herkommt. Und Gott hat es geschenkt, dass die Tasche wieder da war. Und ja, war für mich so eine Gebetserhörung. Oder auch was ganz Fröhliches. Gott ist ja ein fröhlicher Gott, der uns viel Freude schenkt und auch schenken möchte. Ich fahre gerne Fahrrad, mache gerne Sport. Bin jetzt neulich nach Greifswald zur Tochter gefahren mit meinem Neffen und des Öfteren schon mal mit dem Fahrrad an die Ostsee. Hatte aber immer Gegenwind und das ist schon gruselig. 200 Kilometer gegen den Wind fahren. Und habe dann gebetet, habe gesagt, oh Herr, schenk mir doch einfach mal Rückenwind. Würde ich mich so freuen. Und ich habe den Rückenwind, und wir haben den Rückenwind bekommen. Und das war genial. Wir sind gefahren wie die Engel. Der Heilige Geist lässt dich gerne bitten. Was auch noch ein ganz entscheidender Punkt ist, geht uns alle was an. Alles, die Schöpfung, der Mensch, die ganze Kreatur sehnt sich letztendlich nach Erlösung. Auch wenn es uns gut geht, vermeintlich, materiell. Aber wir sind so vergänglich. Und wir sind so verletzbar. Und wir sind so angreifbar. Und wir sind so krank. Aber auch so heil in Christus. Und das ist unsere Schwachheit, unsere Vergänglichkeit einerseits und die andere Seite ist natürlich die Rettung hin, dass unser Körper, unser Geist, unser Körper irgendwann mal nicht mehr da ist, aber dass wir gerettet werden, dass wir einmal bei Jesus sind. Und diese Schwachheit, diese Sehnsucht, das können wir gar nicht richtig ausdrücken. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Boah, eigentlich eine blöde Frage, weil ich würde gerne dir eigentlich erzählen, wie es mir geht, aber dann weiß ich nicht, sage ich lieber, ach ja, es geht gut, ist gelogen. Oder ich fange jetzt an, also wenn du es wirklich wissen willst, müssen wir uns hinsetzen. Ihr wisst, was sich dahinter verbirgt, einfach, dass unser Leben sehr, ja, sehr umfangreich ist, mit vielen Höhen und Tiefen und Verletzungen, unsere Schwachheit, unsere Ängste. Aber in Jesus Christus bin ich und seid ihr, wer dieses kostbare Gut hat, fest verankert, trotz unserer Schwachheit, so steht es in der Bibel, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein Wort, das ist wie eine Bombe, die einschlägt. Das passt nicht in unsere Gesellschaft. Lasst ihr meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In uns, in unserer Schwachheit, sind wir stark in Jesus Christus. Der Geist seufzt für uns. Wisst ihr ja vielleicht, steht oder wird immer wieder benannt. Und er nimmt unsere Angst auf und spricht vor Gott. Und wir können es selber nicht aussprechen, weil wir gar nicht wissen, wie ich es aussprechen kann. Wie ich es, selbst in der Therapie kann ich nicht ordentlich, nicht ehrlich darüber reden. Selbst vor Gott schaffe ich es nicht. Aber Gott weiß, wie es mir geht. Gott weiß, wie dir es wirklich jetzt geht. Der Geist spricht für dich vor Gott. Wunderbar. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, mache ich nur, oh Herr, du Heiliger Geist. Du weißt jetzt, was in mir ist. Und dann sage ich nur, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott, du bist der Friedefürst, der Gottheld, der Wunderrat. Und das ist so, sagt alles. Ich brauche nichts zu sagen. Oder das Vaterunser gesprochen, wenn ich nicht Worte finde, zu Gott zu sprechen in meiner Schwachheit, in meiner Sünde. Gott gefällt es, wenn der Geist für uns eintritt und er bittet mit Seufzen, ohne dass wir es aussprechen können. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich Da war ich echt in einer Glaubenskrise. Also ich habe gezweifelt. Herr, alles Hirngespinst, was ich mir vormache. Und ich habe zu Gott gefleht, ich habe gesagt, Herr, ich brauche dein Beistand, ich brauche deinen Trost, ich brauche was von dir, nicht einfach nur so was, irgendwas. Und ich habe einen Traum gehabt, der war so real und den werde ich nie wieder vergessen, was ich dort erlebt habe. Ich saß im Kreise der Nachfolger, der Jünger Jesu, saßen wir zusammen in einer Runde auf dem Boden, in einem weiß getünchten Gewölbekeller. Der Raum, der war durchflutet mit ganz viel Licht. Linke Hand, genau, ich saß, linke Hand war eine Tür, die war geöffnet. Aus dieser Tür strahlte die Gegenwart Gottes. Sein Licht, seine Wärme, diese Wärme, dieses Licht durchflutete den Raum und uns. Das war seine Liebe, die Vollkommenheit, von der Jesus oder von der Gott immer wieder spricht. Da war keine Schuld, da war keine Anklage gegen mich selbst, da war so ein tiefer innerer Frieden. Geborgenheit im Vater, eine brüderliche Gemeinschaft. Wir haben nicht miteinander gesprochen, es war einfach eine brüderliche Gemeinschaft. Die Gegenwart Gottes in diesem Raum, es war einfach herrlich. Seine Herrlichkeit war im Raum und ich war in ihr. Ich war beim Vater. Es war sehr real, kein so Hirngespinst. Und ich bin aufgewacht und habe gesagt, danke Herr, du bist da. Du hast mich jetzt gestärkt, du hast mich getröstet. Ich freue mich einfach. Dein Heiliger Geist hat es getan, er hat mich getröstet. Er stand jetzt mir bei in meiner Not. Vielleicht noch ganz kurz zusammengefasst. Der Heilige Geist ist nicht irgendein Gegenstand. Er steht in Verbindung mit dem Sohn und dem Vater, diese Dreieinigkeit. Und er verweist immer auf den Sohn und den Vater und vertritt den Sohn und den Vater bei uns Menschen. Wir stehen in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn über den Heiligen Geist. Und durch das Evangelium, das Wort Gottes, ruft uns der Heilige Geist zum Glauben auf. Und er ruft dich auf, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist. Lieber Mensch, ich kann es dir nur empfehlen, geh diesen Schritt, wenn er dich jetzt anspricht. Sei einfach frei und mach es. Denn das Evangelium spricht uns an durch den Heiligen Geist. Er möchte, dass du die Beziehung zu Jesus Christus aufnimmst und erneuert wirst und zur Familie Gottes dann gehörst, dass du das Getrenntsein endlich nicht mehr hast, dass deine Sehnsucht, die einfach da ist, dass sie gestillt wird. Sehnsucht. Es ist dann keine Sucht mehr. Du bist dann beim Vater. Du bist aufgehoben und es kann dich niemand von ihm mehr wegbringen. Das ist dein Retter für dich ganz persönlich, nicht nur für dich, für die gesamte Menschheit. Und das will auch Gott. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus hat gesagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Der Heilige Geist, der ist kein Spielverderber. Er ist der Schöpfergeist, er ist unwahrscheinlich lebendig machend und er heilt uns. Ja, das ist das, was ich so euch gerne mitteilen wollte, vielleicht noch so auf den Punkt gebracht, der Heilige Geist. Er spricht zu dir, er rettet dich, er deckt deine Schuld auf, deine Sünde und bringt sie zum Vater und vergibt dir, reinigt dich, heilt dich. Er macht dich lebendig, er macht dich kreativ, er ist dein Kraftgeber und er wird dir vieles lehren, was genau für dich passt, genau in diesem Zeitpunkt. Und er wird dich erinnern, dass Jesus da ist für dich, dass der Retter für dich da ist und er wird Zeugnis geben von Jesus über dich, wird er Zeugnis geben, ein Brief Christi. Und er wird Jesus verherrlichen, auch durch dich. Und der Heilige Geist wird, das ist auch spannend, Zukünftiges dir verkünden, Kommendes. Und er wird dich befreien von deiner Gesetzlichkeit, von deinen Zwängen. Und er wird dir den Zugang zum Vater verschaffen. Und was daraus erwächst, Frucht, davon hast du vorhin gerade gesprochen, was die Frucht des Heiligen Geistes ist, sind ganz viele Attribute, also Eigenschaften, Liebe, Freude, Friede. Könnte man jedes für sich nehmen und nochmal drüber nachdenken. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Demut, Einigkeit. Gott hat dir versprochen, wenn du ihn anrufst, will er dir antworten. Denn er will, dass du gerettet wirst und zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Und das ist nur über Jesus Christus möglich. Ich kann es mit meinem eigenen Leben bezeugen. Aus dem Verlorensein hin zur Rettung, zur Wahrheit kommen. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Niemand kommt zum Vater durch mich, so sagt es Jesus. Wenn du diesen Weg gehen möchtest, kannst du hier auch in diesem Raum dir Menschen suchen und mit ihnen einfach sprechen, mit ihnen beten, über dein Leben berichten, wie du es auch wünschst. Du kannst es auch für dich tun, ein Gespräch mit Gott führen, mit Jesus Christus, ihm das sagen, was dich jetzt bewegt, was dir jetzt auf dem Herzen liegt. Sag's ihm einfach. Ich mach dir einfach Mut. Lass dich auf diesen Heiligen Geist ein. Er wird es dir sehr leicht machen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du den Heiligen Geist uns gesendet hast, dass er der Vermittler ist, der Tröster, der Ermahner, dass er uns an die Hand nimmt und dass du es uns leicht machst. Das ist ein großes Geschenk. Wir wollen uns immer wieder ganz neu dir hingeben, Jesus Christus, du Herr der Welt, du lebendiger Gott. Gelobt sei dein Name jetzt über diesen Gottesdienst. Amen.